Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Und wir haben soeben gesungen, ich brauch dich alle Zeit. Und es ist so wahr, wir sind arm, wir besitzen nicht, aber Jesus Christus hat uns reich gemacht in allen Stücken. Und deswegen kommen wir unter Gottes Wort. Sein Wort, das die Kraft hat, uns zu verändern. Uns zu verändern, immer näher zu ihm hin. Und vielen herzlichen Dank, Johannes, für deine einleitenden Worte. Ja, das hat mir so die Grundlage gegeben, weil wir werden auch in diesem Text, den wir durchnehmen, von Armut, über Armut und Reichtum sprechen. Aber bevor wir anfangen, möchte ich noch kurz ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns heute versammeln dürfen unter dein Wort. O Herr, hilf. O Herr, lass wohlgelingen. Auch heute Morgen segne du die Worte. Schenke du mir die nötigen Worte in meinem Mund, Herr Jesus, denn ohne dich kann ich nichts tun. Und segne du die ganze Gemeinde, segne du jedes Geschwister. Und wir danken dir, dass du bei uns bist. Amen. Stellen wir uns einmal vor. Es kommen drei unbekannte Personen in unsere Gemeinde hinein. Ganz frisch. Der erste kommt, der hat, ja, der Kopf kahl rasiert, hat so eine Bomberjacke, vielleicht Lederhosen, Stiefel. Würden wir nicht sofort misstrauisch werden und denken, Achtung, das ist sehr wahrscheinlich so ein Rechtsextremer, das ist ein Neonazi, ein Schlägertyp, distanzieren wir uns von diesem Mann. Und ein zweiter würde vielleicht hineinkommen, vielleicht so ziemlich grau, großer Bart, melierte Haare, abgetragene Klamotten und wir würden sofort wieder misstrauisch und würden denken, was will dieser arme Schlucker hier in diesem Saal? Kommt er vielleicht, um die Kollekte auszurauben? Und sofort machen wir uns wieder Gedanken. Und da würde noch ein dritter Mann hineinkommen und er kommt wie aus dem Nähkästchen herein. Schön gekämmt, frisch angezogen, trägt vielleicht ein Blazer, spricht mit jedem ganz leicht, ist extrovertiert, vielleicht hat er noch eine theologische Ausbildung. Und Hand aufs Herz, welche Person würde uns ansehen am ersten? Wo würden wir hingehen zu einem dieser Personen? Wow, diese dritte Person, der ist vielleicht noch reich. Und der wäre vielleicht noch Geldscheine in die grüne Box. Wir würden uns da so Gedanken machen. Und ist es nicht so, dass wir innerhalb weniger Sekunden Menschen nach unserem Maßstab in Schublade stecken, sie verurteilen? Und von woher kommen solche Gedanken? Ja, richtig, sie kommen aus unseren Herzen. Mit diesem Thema werden wir unsere heutige Predigt befassen. Denn Jakobus, wir sind im Jakobusbrief bei der Auslegung und wir sind am Kapitel 2 angelangt. Und mit diesem Thema, heute werden wir da so hineinschauen, denn Jakobus spricht im zweiten Kapitel, worauf es ankommt, um wirklich ein christliches Verhalten eines Gläubigen zu bewahren. Denn im ersten Kapitel, Vers 22, haben wir gelesen, dass Christen nicht nur Hörer des Wortes Gottes sein sollen, sondern auch Täter. Das heißt, das gehörte Wort, das wir haben in unserem Herzen, auch in die Tat umzusetzen, in jedem Belangen. Und christliche Nächstenliebe soll in unserem Leben sichtbar und spürbar sein. Und so habe ich meine heutige Predigt der Überschrift gegeben, eine echte und urteilsfreie Nächstenliebe. In diesem Abschnitt, den wir lesen werden, kommen vier Merkmale vor. Und die werden wir herausfinden. Lasst uns Jakobus 2 zusammen lesen. Jakobus 2 von Vers 1 bis 13. Jakobus 2 von Vers 1 bis 13. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne mit aufschlagen. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armen in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesem guten Platz. Zu den Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen, oder setze dich hier an meinen Fußstämel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebte Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen sie euch nicht vor Gericht? Lasten sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar die Ehe nicht brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig gehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Soweit Gottes Wort. Ja, wir sehen in diesem Abschnitt vier Merkmale, die im täglichen Leben eines wiedergeborenen Christen sichtbar und spürbar sein sollen. Er besitzt, er rühmt, er widerspiegelt und er lebt. Erstens, er besitzt das Wesen Christi. Zweitens, er rühmt die Gnade des Herrn. Drittens, er widerspiegelt die Liebe Jesu. Und viertens, er lebt die Barmherzigkeit Gottes. Durch die Wiedergeburt fängt die Heiligung an. Das ist ein Prozess und der Gläubige wird immer mehr verwandelnd in das Bild Jesu hinein. Es ist ein geistlicher Wachstum. Eine Herzensveränderung findet statt. Und so kommen wir zum ersten Merkmal. Und das erste Merkmal sehen wir in den vier ersten Versen. Er besitzt das Wesen Christi. Und wenn wir den Jakobus so betrachten, müssen wir sagen, Jakobus, es war so ein begnadeter Seelsorger. Es war ein Hirte. Er hatte wirklich ein Hirtenherz. Denn im Vers 1 des Kapitel 2 fängt er an, meine Brüder, sind zwei Worte, meine Brüder, meine Schwester. Und im ganzen Im ganzen Buch Jakobus kommt das Wort Brüder, geliebte Brüder, 16 Mal vor. Es wird also 16 Mal erwähnt. Und wenn etwas so häufig erwähnt wird, ist es ganz wichtig. Geschwister, liebe Brüder. Und Jakobus wusste, dass die Empfänger seines Briefes den Christen galten, die in der Diaspora lebten, in der Zerstreuung. Ja, sie waren frisch im Glauben. Sie hatten noch viele Makel, noch viel Sündhaftigkeiten. Sie waren in manchen Belangen noch unreif. Und dennoch sagt Jakobus, meine Brüder, warum? Weil sie teuer erkauft wurde durch das Blut Jesu Christi. Weil sie auf dem Weg waren, auf dem Weg dem Lamme nach. Und deswegen, meine Brüder. Und dann gibt er ihnen eine Ermutigung. In diesem Vers 1, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, dem Herrn der Herrlichkeit. Das ist das Fundament des ganzen Kapitels 2. Verbindet den Glauben. Ja, warum muss ich den Glauben verbinden? Macht den Glauben fest. Seid standhaft. Und wir haben das gelesen im ersten Kapitel von Vers 2 bis Vers 4. Meine Brüder, achtet es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Seid standhaft dann im Vers 4. Und dann im Vers 12 gibt er so eine schöne Ausrichtung. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Es ist nicht immer einfach auf dem Weg des Lammes nach. Glückselig ist die Frau, glückselig, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ihr Lieben, uns winkt eine Krone, eine ewige Krone. Und warum winkt die dir? Wir haben es gelesen im ersten Kapitel, Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt. Durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Gott hat dich gezeugt. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes, reingewaschen durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Der Christ besitzt ein neues Leben, eine neue Identität in Jesus Christus. Und deswegen dürfen wir Brüder und Schwester sein im Glauben. Und dann steht am Schluss dieses Versen, und jetzt kommen wir wirklich zum Thema, nicht mit Ansehen der Person. Also es gibt keine Bevorzugung unter Geschwister. Nicht mit Ansehung der Person. Und die Menschen suchten Ehre bei sich selbst. Als der Herr auf dieser Erde war, offenbart er sein Leben, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 44, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voreinander annimmt und die Ehre, die von den alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Gott gibt keinem die Ehre. Außer sich allein. Und wenn es um deine Lösung geht, geht gar nicht um mich und um dich. Es geht allein um die Ehre Gottes. Gott ist ein eifernder Gott. Er gibt seine Ehre niemand. Darum schrieb auch Petrus, der Apostel Petrus in 1. Petrus 1, Vers 17, und wenn ihr den Vater anruft, der ohne der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euer Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Und dann spricht er das Thema an, wir haben es gelesen im Vers 2, Vers 3. Ja, da kommt jemand in die Versammlung mit goldenen Ringen und prächtiger Kleidung. Und da kommt wieder ein armer Mann, so die Gegensätze. Und ihr würdet euch nach dem umsehen im Vers 3, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, oh, setze du dich hier an diesem guten Platz. Zu den Armen würdet ihr aber sagen, bleibe du durchstehen, oder für dich haben wir, ich habe noch Platz auf dem Fußboden. Und genau dieses Problem hatten diese Christen. Sie bevorzugte reiche Menschen, welche sonntags in ihre Versammlung kamen. Versammlung, ich weiß nicht, ob das Synagogen waren zu dieser Zeit, und da gab es sicher auch verschiedene Plätze, gute Plätze, weniger gute Plätze, und da macht man, dann, ja, lass man die Menschen aus, und man gab ihnen die Plätze. Nach ihrem Aussehen, eigentlich tragisch. Also sie lebten nicht nach christlichen, sondern nach menschlichen und irdischen Maßstäben. Leben wir heute christlicher? Ich denke nicht, dass wir heute jemand einen Platz auf den Fußboden zuordnen würden. Ich sehe genügend Stühle hier. Da hat es noch Platz. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, wie viel Platz habe ich für meinen Nächsten in meinem Herzen? Wie viel Platz hast du für deinen Nächsten in deinem Herzen? Habe ich Platz für diesen armen Schlucker? Habe ich Platz, wenn eine Person in die Versammlung kommt, der vielleicht ein bisschen riecht, der ungepflegt ist? Diese Frage müssen wir uns stellen. Und Jakobus, wie gesagt, es war ein begnadeter Seelsorger. Er kam nicht mit dem Presslufthammer und sagte, hey, ihr, das geht gar nicht. Und schaut mal, was er sagt im Vers 4. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Gerade für dieses Problem ist Jesus gekommen, um es zu lösen, ohne Ansehen der Person. Ist er in seiner selbstlosen Liebe zu jedem Sünder gekommen, der von Herzen Buße tut, ohne Ausnahme. Er ist gekommen. Und in Römer 3, Vers 23 und 24 steht da, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und dann im Vers 24, das so, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesu Christi ist. Und unsere älteste Nichte trägt so ein Pullover mit der Aufschrift: Qui suis-je pour juger mon prochain? Auf gut Deutsch, wer bin ich, um meinem Nächsten zu richten? Wer bin ich? Liebe Gemeinde, vor dem Kreuz ist der Gnadenboden der Erlösung für alle gleich eben. Für alle gleich, ob reich oder arm, ob gebildet oder ungebildet, ob klein oder groß, jung oder alt, wir brauchen alle seine rettende Gnade. Alle, ausnahmslos alle. Und Christus in uns ist die Verbindung zwischen uns und anderen Menschen. Die Grundlage für unsere Beziehung zu anderen Menschen ist die Person und das alleinige Werk Jesu Christi. Jede andere Grundlage wird nicht funktionieren. Und es hat mal so ein Bruder demonstriert in einer Gemeinde, und er hat gesagt, ich nehme jetzt Daniel. Wenn ich Daniel die Hand gebe, gebe ich Jesus Christus
die Hand. Sind wir uns das bewusst, Brüder und Schwestern in Jesus Christus? Und wenn jemand in der Gemeinde ist, der nicht wiedergeboren ist, der noch kein Gotteskind ist, gebe ich dieser Person auch die Hand, heiße sie willkommen und ich bete für sie und segne sie. Das ist das Wesen Christi zu besitzen. Sind wir uns da bewusst? Das Wesen Jesu Christi, das besitzen wir, wenn der Geist Gottes in uns wohnt. Achtung, ich verurteile Sünde, ganz klar. Sei es in meinem Leben oder in der Öffentlichkeit. Wir verurteilen Sünden, aber niemals der Sünder. Niemals. Der Gläubige besitzt das Wesen Christi. Ja, wir wollen anbeten und staunen, uns vor ihm niederbeugen. Denn es ist allein sein Werk, dass wir seine Kinder sein dürfen. Es ist allein sein Werk. Und so kommen wir zum zweiten Merkmal. Er rühmt die Gnade Gottes. Und das sehen wir von Vers 5 bis Vers 7. Er rühmt die Gnade Gottes. Denn für unsere Erlösung braucht es die Gnade Gottes. Gott ist souverän. Er erwählt diejenigen, die seine Erlösung niemals verdient hätte. Niemals. Und einer steht vor euch heute Morgen hier auf der Kanzel. Und das ist die Gnade Gottes. Wenn unsere Erlösung auf der Basis von unseren Werken geschehen würde, dann würde sie nicht aus Gnade geschehen. Niemals. Und vielleicht denkt jemand, ja, weißt du, Gott ist so mächtig. 99% hat er gewirkt. 99. Aber 1%, das musst du wirklich noch machen. Stimmt das, Geschwister? Nein, es wäre nicht Gnade. Er hat alles 100%ig für dich, für mich vollbracht. Und da steht nämlich in Vers 5 hier, von Jakobus 2, hört meine geliebte Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Und so kommen wir wieder zu den einleitenden Wort von dir, Johannes. Ich glaube, Reichtum oder Armut ist nicht gemeint, wie viel ich auf dem Bankkonto habe. Armut bedeutet, ich kann ohne die Gnade Gottes niemals auskommen. Niemals. Und im ganzen Wort Gottes sehen wir, dass im Blick auf unsere Rettung Gott ein spezielles Interesse hatte an den Armen. Immer. Und wir sehen das zum Beispiel von den Gläubigen in Korinth. Dort gab es nicht viele Vornehme, nicht viele Edle. Und was schreibt da der Apostel Paulus in 1. Korinther 1, Vers 26 bis 28? Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nicht ist, damit er zunichte machte, was etwas ist. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Kein Ansehen der Person. Und lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du heute Morgen denkst, du, ich besitze eigentlich nichts, außer der Glauben an unser, an meinem Herr Jesus Christus, bist du der reichste Mensch hier in diesem Saal. Reich gemacht in allen Stücken. Gott wurde reich, Gott wurde arm für uns, damit wir reich würden. Und geistliche Armut führt in die totale Abhängigkeit Gottes. Ich kann nichts ohne Gott. Während der Reiche sich auf seinen Reichtum verlässt und sich darin ausruht, ja, da ist große Gefahr, wenn man so viel Reichtümer hat, dann kann man sich irgendwie verlassen auf seinen Reichtum, dann ist es irgendwie schwieriger, Gott nachzufolgen, und Jesus gibt da viele Beispiele in seinem Wort. Am Jüngling, der sagt, verkaufe alles, was du hast. Und er wurde traurig, denn er hatte viele Reichtümer. Aber der Arme, der geistlich Arme, er ist wie ein Bettler. Er sagt, ich kann nichts. Ich muss alles erbitten. Ich will alles erbitten, weil ich kann ohne Gott nichts tun. In jeder Situation meines Lebens. Und Jesus sagt seinen Jüngern in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 3, glücklich sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wohl uns, wenn wir arm sind, wenn wir alles erbitten und alles erhoffen von unserem Herrn Jesus Christus. Und nun legt Jakobus den Finger auf den wunden Punkt in Vers 6. Und er sagt seinen Brüdern, ihr habt den Armen verachtet. Stellt euch vor, ihr habt den Armen verachtet. Was schrieb König Salomo in Sprüche 17, Vers 5? Wer über den Armen spottet, der lästert seinen Schöpfer. Wer schadenfroh ist, bleibt nicht ungestraft. Es ist eine Sünde, die Armen zu verachten. Es ist ein Gräuel vor Gott. Und Jakobus kommt mit seiner sehr sorgerlichen Art und sagt, hey, ihr aber, ihr habt die Armen verachtet. Nun möchte ich deinen Bogen spannen auf den Kapitel 1, Vers 27. Da steht nämlich eine reine, makellose Frömmigkeit vor Gott. Dem Vater ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Waisen und Witwen zu bewahren. Ja, weil wir haben die Gnade Gottes erlebt, dürfen wir auch gnädig sein zu meinen Mitbruder, meiner Mitschwester, zu den Bedürftigen in der Gemeinde und unbefleckt zu sein. Was bedeutet das? Ich gehöre ganz Gott. Mein Leben gehört nicht mehr mir selbst, sondern ganz Gott. Denn für die reichen Menschen zu dieser Zeit war es ein leichtes Spiel, die Armen auszubeuten, vor Gericht zu zerren, das Gericht zu manipulieren und daraus noch Profit zu erwerben, damit sie noch reicher würden. Und heute ist es genau noch gleich. Und ich weiß, es gibt Christen, die andere Christen vor Gericht zerren. Wie schrecklich und wie traurig das ist. Und es waren die Reichen und die Mächtigen dieser damaligen Welt, die Jesus verurteilten und ans Kreuz schlugen. Aber Jesu Tod am Kreuz und Auferstehung bedeutet deine und meine Errettung. Und das bedeutet, liebe Geschwister, das bedeutet Gnade. Du darfst dich der Gnade Gottes freudig rühmen, weil du in Jesus Christus reich gemacht worden bist, in allen Stücken. Der Gläubige rühmt sei die Gnade Gottes. Und wenn jemand die göttliche Liebe in unserem Herrn Jesus in seinem persönlichen Leben erfahren hat, der ist mit der Liebe von Jesus erfüllt. Und das ist das dritte Merkmal. Er widerspiegelt die Liebe Jesu. Und da sehen wir in Vers 8 bis 11, er widerspiegelt die Liebe Jesus. Und Vers 8 lesen wir: Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Damit wir verstehen, was Jakobus mit dem königlichen Gesetz meint, müssen wir an die Worte des Herrn Jesus denken, der das Gesetz in zwei Gebote zusammenfasste. Und das erste, wir sehen das in Markus 12, Vers 30 und 31. Markus 12, Vers 30 und 31. Dort steht, was Jesus sagte: Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Das betrifft das Verhältnis zwischen mir und Gott, zwischen uns und Gott. Das ist die Vertikale. Was habe ich für ein Verhältnis zu Gott? Ist mein Verhältnis zu Gott nur Sonntagmorgen früh von 10 bis 11 oder 11:30, wenn es länger geht? Und dann ist alles wieder vergessen? Oder ist meine Beziehung zu Gott jeden Tag? Was sagt der Psalmist in Psalm 1? Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, und da kommt's, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und seinem Gesetz nachsinnt. Wie viel? Wie? Tag und Nacht. Heißt das, dass ich 24 Stunden die Bibel aufschlage und lese? Nein. Aber das ist meine Beziehung, ob du nachts im Bett bist und wach bist oder ob du am Tag am Arbeiten bist, dass deine Beziehung zu Jesus Christus, zum lebendigen Gott, hier ist. Dies geht's um die Liebe zu Jesus Christus. Liebst du Jesus? Und wenn du Jesus liebst, wenn ich wirklich Jesus liebe, dann kommt das zweite Gebot, das Jesus sagt in Markus 12, Vers 31. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oh, das ist ein großer Brocken. Ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Das betrifft die horizontale Ebene, das Verhältnis zwischen Mensch zum anderen Mensch. Und größer als dieses Gebot gibt es keines. Und warum ist das so wichtig? Warum kann ich meinen Mitbruder, meine Mitschwester lieben? Ich habe das Vermögen bekommen durch Jesus Christus, weil er in seiner Liebe mich zuerst geliebt hat. Weil Jesus Christus im Daniel wohnt, in euch wohnt, in mir wohnt. Darum können wir und sollen wir uns lieben. Und das umschließt alles. Das ist das königliche Gesetz. Das ist erfüllt worden am Kreuz auf Golgatha. Und Jesus sagt im Johannes 13, Vers 34, bevor er ans Kreuz ging, aber er sagte seinen Jüngern: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Geschwister, die Welt, die schaut auf uns. Sie sieht uns. Ich arbeite zurzeit bei einem Arbeitgeber, der war früher, es kommt mir gerade jetzt in Sinn, in einer ist christlich aufgewachsen und will nicht mehr wissen vom Glauben. Und er hat mir erzählt, warum er vom Glauben weggegangen ist. Und es ist erschreckend. Du hast Sonntag ein Gesicht und durch die Woche ein anderes Gesicht. Liebe untereinander, das ist so wichtig. Ich sag das mir, liebe Geschwister. Ich sag das wirklich mir. Und der Satan, der schläft nicht. Und wie schnell kann es vorkommen, dass wir irgendwie etwas haben gegen unseren Nächsten. Wir hören etwas, dann wird es vertieft und dann sind unsere Gedanken immer tiefer, raschen die in unseren Herzen hinein. Nein, Jesus Christus hat uns mit seinem Vorbild das gesagt. Ihr sollt den Nächsten lieben wie dich selbst. Frage an uns, Frage an dich, liebst du die Geschwister deiner Gemeinde, die Gott dir zur Seite gestellt hast, liebst du sie? Vers 9. Wenn ihr aber die Person anseht, so begehrt ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfällt, der ist in allem schuldig geworden. Ich glaube, das ist wie ein Vertrag, dieses Gesetz. Du hast viele Punkte und wenn du das unterzeichnest mit deinem Arbeitgeber, musst du alle Punkte befolgen. Und wenn du einen Punkt missbrauchst, sind alle Punkte brüchig geworden. So ist es. Alle Gesetze einhalten. Und wir können das wirklich nicht aus unserer Kraft. Es sei denn, wir widerspiegeln die Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Ja, vielleicht wendet jetzt jemand ein, ja, das Gebot der Nächstenliebe ist eines unter vielen, ich halte die andere ja ein. Was sagt der Vers 10? Wer ein Gebot nicht befolgt, übertritt das ganze Gesetz. Und dann der Vers 11. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht ehebrechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Ja, aber ich habe doch niemals jemand getötet. Hey, warum steht es in der Bibel? Also wir sind doch anständige Leute. Was steht im 1. Johannes 3, Vers 15? Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Gottes Wort ist zweischneidig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Was ist das Synonym von hassen? Ich habe das mal nachgeschaut. Synonym ist verachten oder anfeinden oder nicht mögen, aus dem Weg gehen. Das sind so Synonyme, dass das Ganze umschließt. Und uns hat mal ein Glaubensbruder erklärt, wisst ihr, ein lieber Glaubensbruder, hat gesagt, es war wirklich ein Beter. Und er hat uns erklärt, wisst ihr, einmal in der Woche bete ich die ganze Liste meiner Gemeinde durch, Name für Name, von A bis Z. Ich bete die ganze Namen durch, mindestens einmal in der Woche. Und dann sagt er uns, was denkt ihr, was passiert, wenn ich meine Geschwister sonntags in der Gemeinde sehe? Was passiert? Ich kann nicht anders, als sie zu lieben und sie zu segnen. Und die Gemeinde Jesu, sie besteht aus Menschen, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Gott wollte das so. Zum Glück gibt es nicht alles Florians, stellt euch vor. Wir sind unterschiedlich gemacht worden. Es gibt Reiche, es gibt Arme, es gibt Gebildete, es gibt Ungebildete, es gibt praktisch Veranlagte und weniger praktisch Veranlagte. Es gibt Gewissenhafte und es gibt ein bisschen Sorglose. Es gibt Extrovertierte, die haben sofort Kontakt mit jedem Menschen, aber es gibt auch Introvertierte und alles, was dazwischen ist. Das Einzige, was Christen zusammenhält, wir haben schon gehört, das ist ihre gemeinsame Treue zu Jesus Christus. Ihre Hingabe an ihn, in seiner unbeschreiblichen Liebe zu ihnen entspringt. Das ist Liebe, die verbindet zwischen uns in der Gemeinde. Ja, ein Wiedergeborener widerspiegelt die Liebe Jesu. Und wer ein neues Leben von Gott besitzt, lebt im Gesetz der Freiheit, weil er frei geworden ist, allein durch Gottes große Gnade und Barmherzigkeit. Und so kommen wir zum vierten und letzten Merkmal eines Wiedergeborenen. Er wandelt in der Barmherzigkeit. Vers 12 und 13. Und in jedem Bereich seines Lebens wird der Christ von Gottes Barmherzigkeit geprägt. Sei es im Reden, was ich hier spreche, oder sei es im Handeln. Und Jakobus forderte seine Leser auf im Vers 12, redet und handelt. Er gibt ihnen eine Befehlsform, ein Imperativ. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Ja, wir Christen, wir tragen eine große Verantwortung vor Gott, weil wir im Gesetz der Freiheit leben, weil uns Jesus erlöst hat, weil wir frei sind. Denn alle unsere Worte und unsere Taten, die wir gegenüber unseren Nächsten verüben, werden gerichtet werden. Das muss uns bewusst sein. Geschwister, alle Worte, die wir sprechen, kommen aus unserem Herzen. Wenn Gott die Worte verurteilt, dann beurteilt er auch unser Herz. Und wir werden speziell im Kapitel 4 einen Gottesdienst haben, eine Predigt haben über das Herz des Menschen. Das ganz speziell. Und unser Herz ist ganz komplex. Denn Jeremia sagt im Kapitel 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und Geschwister, wir sind noch hier auf dieser Erde. Und wir haben noch einen Kampf. Und unsere Herzen sind manchmal gar nicht so lieb, wie wir es von uns selber denken. Unsere Herzen sind betrügerisch und bösartig. Unsere sündigen Gewohnheiten beeinflussen unseren Charakter. Wenn man sündige Gewohnheiten hat, da geht's jetzt in die Seelsorge hinein und immer mit der gleichen Sünde zu tun hast, kann der Geist Gottes plötzlich gar nicht mehr zu uns sprechen, weil die Sünde, die Gewohnheiten, die sind so stark verbunden. Und wir können nicht einfach sündigen und Gott dienen. Wir wollen Gott dienen von ganzem Herzen. Gott vergibt uns unsere Sünden, wenn wir sie ihm bekennen, aber die Konsequenzen, die müssen wir alle selber tragen. Und wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, welche Konsequenzen es ist, wenn wir sprechen, in unserem Sprechen und in unserem Handeln. Und wir werden sehen im Kapitel 3, die Zunge ist so giftig. Und die Zunge ist so zerstörerisch. Und die Zunge ist wie ein Krebsgeschwür, das alles, das ganze Wälder in Brand setzen kann. Und von woher kommt das? Richtig aus unseren tiefsten Herzen. Und wisst ihr, Geschwister, man kann ganz fromm sündigen. Das geht auch. Aber Gott sieht bis ins Tiefste des Herzens hinein. Wenn wir bekennen, den Glauben unseres Herrn Jesus Christus zu haben, dann besitzen wir eine neue Natur, die mit Freuden das tut, was Gott von uns haben möchte. Das ist wahre Freiheit.
frei von aller Sünde, frei von allen Gebundenheiten, frei von Urteilen und Verurteilen, frei von Falschreden, einfach frei. Und das ist einfach wunderbar. Liebst du deinen Mitbruder, deine Mitschwester? Und ja, ich komme immer wieder darauf zu sprechen von unserer Liebe. Doris Spira, die war hier in der Gemeinde. Ja, sicher hat das eine oder das andere diese Schwester noch gekannt. Und diese Schwester, die war wirklich zu jedem so lieb. Man sah einfach, die hatte wirklich Christus in sich. Wenn man sie auf der Straße traf, da konnte ein armer Schlucker da sein oder ein Neonazi oder was auch immer. Die hatte immer ein liebes Wort zu diesen Menschen. Mich hat das tief geprägt und beeindruckt. Und ich habe gedacht, wow, so wie diese Schwester lebt, so möchte ich auch leben. Aber es ist sein Werk, es ist Gottes Werk in ihr, in uns, dass das vollbringt. Und dann kommen wir noch zum Vers 13. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit kommen beide von Gott und wetteifern miteinander. Dort, wo Gott Umkehr und Glaube findet, zeigt er Barmherzigkeit. Dort, wo er aber Rebellion und Unglaube vorfindet, muss er Gerechtigkeit üben, auch im Haus der Heiligen, weil er heilig und gerecht ist. Und Gott lässt sich nicht spotten, und Geschwister, es ist wichtig, dass wir nicht leichtfertig über diese Dinge hergehen und denken, ja, ich hab's gehört, ich mache weiter so, sondern dass wir wissen, Gott ist ein gerechter Gott. Wir erleben Gottes Barmherzigkeit, wenn wir Christus vertrauen. Was bedeutet barmherzig sein? Und ich habe das hier geschrieben, eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Ich wiederhole das nochmal. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Besitze ich ein aufrichtiges, barmherziges Herz? Besitze ich ein Hirtenherz? Bete ich für den Skinhead, der kommt? Bete ich für meinen Nächsten, vielleicht der arme Schlucker, aber bete ich für meine Geschwister, für meine Brüder, für meine Schwester im Glauben? Matthäus 5, Vers 7 sagt Jesus, glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wessen Leben von Barmherzigkeit geprägt ist, der kann den Tag des Gerichts getrost erwarten und wird allen Anklage entkommen, weil er in der Barmherzigkeit Gottes gewandelt ist. Das ist doch herrlich für uns Christen. Es gibt nichts herrlicher als diese Zusage. Und langsam komme ich zum Schluss meiner Predigt und möchte die noch ganz kurz mal zusammenfassen. Was hat der wiedergeborene Christ? Er besitzt das Wesen Christi. Weil er wiedergeboren wurde durch das teure Blut, durch das Opfer Jesu Christi, das dort geschah auf Golgatha. Er besitzt das Wesen Christi. Er ist ein Bruder, eine Schwester im Herrn. Er rühmt die Gnade Gottes, da haben wir auch darüber gesprochen. Er rühmt die Gnade Gottes, weil er Gnade von Gott selbst erlebt hat. Er ist abhängig von Gott, weil er weiß, nur er macht mich reich.
Diese Reichtümer hier auf Erden sind nichts gegenüber dem ewigen Reichtum, der mir Gott schenkt. Und dann haben wir auch gesehen, er widerspiegelt die Liebe Christi. Warum kann er das machen? Weil Christus in ihm wohnt. Er widerspiegelt die Liebe Christi, weil er den liebt, den er zuerst geliebt hat, nämlich Jesus Christus. Und zuletzt haben wir gesehen, er wandelt in der Barmherzigkeit Gottes, weil Gott ihn in das Gesetz der Freiheit gestellt hat, durch seine Barmherzigkeit und seine Güte, die ihm widerfahren ist. Ja, liebe Geschwister, ich weiß nicht, wo du stehst auf deinem Glaubensweg. Ich weiß nicht, wie reif du bist im Glauben. Aber eins weiß ich, wenn du dein Leben Jesus Christus geweiht hast, darfst du ein Bruder, eine Schwester im Herrn sein. Das darfst du sein. Auch wenn du noch Niederlagen erlebt hast in deinem Leben, auch wenn du zu Fall gekommen bist, darfst du ein Bruder, eine Schwester im Herrn sein. Ist dir das bewusst? Und da wollen wir danken, dass dich Christus reich gemacht hat in allen Stücken. Und ich wünsche mir von Herzen, dass meine Beziehung und dass deine Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus tiefer zu ihm wachsen dürfen. Dass wir in der Heiligung leben dürfen, alle Tage, bis er wiederkommt. Und sein Kommen steht vor der Tür. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir geben dir alle Ehre. Dir gebührt Ehre, Macht, Reichtum, Gnade. O Herr, du siehst, wie wir so arm sind ohne dich. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du, Jesus Christus, uns reich gemacht hast in allen Stücken, weil du arm geworden bist. Du bist geboren hier in einer Krippe, ja, auf dieser Erde. Du hast die Herrlichkeit verlassen, die du bei Gott hattest. Und du bist gekommen an unsere Stelle, an meiner Stelle. Du hast das Leiden auf dich genommen. Und du bist dieser Weg gegangen bis ans Kreuz auf Golgatha. Herr, wir kommen vor dir und beten dir an. Dich an und geben dir alle Ehre, weil du bist es würdig. Dir gebührt alle Ehre. Und danke, Herr Jesus, dass du uns segnest, dass du auch mit uns kommst in die kommende Woche. Danke, dass wir auch wachsen dürfen zu dir hin. Dass alles, was dich nicht ehrt, dass wir das loslassen, dass wir es ablegen, dass wir es auf den Altar bringen, zu deiner Ehre. Wir danken dir, wir beten dich an. Amen.